Ja, lieber Vater, und so danken wir dir, dass du da bist. Danke, dass du heute noch sprichst, Herr. Danke, dass du zu unseren Herzen sprichst. Und danke, dass dein Wort, dein Same auf weichen Herzensboden viel Frucht bringt, Herr. Und das bitte ich für heute Morgen. Für jeden, der heute Morgen da ist, dass du Menschen ganz individuell ansprichst, Vater, und sie rufst zu dir. Vielen herzlichen Dank. Amen. Israel-Sonntag. Ein Sonntag, wo wir als Christen an unsere jüdischen Wurzeln denken wollen. Und warum ist dieses Erinnern so wichtig? Nun, weil ein Großteil der Lehren Jesu nur aus dem Judentum zu verstehen ist. Ohne das Alte Testament zum Beispiel würden wir das Neue nicht verstehen. Ohne die Tora, ohne all die Ankündigungen auf Christus wird es schwierig, auch mit dem Neuen Testament. Und deshalb wollen wir uns heute ein Gespräch anschauen und auch anhören. Ein sehr interessantes Gespräch zweier Juden, und zwar im Neuen Testament. Aber im Neuen Testament heißt ja auch, im Neuen Testament gilt noch das Alte Testament für die Juden. Ja, das heißt also, die Juden untergliedern das hier nicht, sondern sie sind mittendrin noch in ihrem Glauben. Warum habe ich dieses Gespräch ausgesucht? Weil dieses Gespräch auch eine sehr große Bedeutung hat für uns als Christen. Deshalb dieses Gespräch, glaube ich, wichtig. Diese beiden Juden, die da miteinander sprechen, die sind theologisch sehr bewandert. Ja, so Schriftgelehrte, Pharisäer, Rabbis, die haben was drauf. Das eine oder andere können sie sogar auswendig rezitieren. Und das sind beide Experten in der jüdischen Kultur, die ist auch wichtig, der Tora, und der Exegese des Gesetzes, also der Auslegung des Gesetzes. Wie versteht man denn das eine oder andere? Auch für den Alltag. Und bemerkenswert ist das, wenn so zwei High Professionals zusammenkommen, dass die nicht miteinander streiten. Das ist eigentlich fast unmöglich. Ja, wenn man zum Beispiel jetzt Professor der Theologie in Tübingen ist und dann Professor der Theologie in Berlin, dann ist es oft so, wenn man denn in Tübingen oder in Berlin studiert, dann sagt man immer, ich habe unter Professor Moltmann studiert. Und damit sagt man auch direkt, Freund, jetzt weißt du schon mal, wie ich denke. Und jetzt weißt du auch gleich, was ich zu dieser Schriftstelle sage. Also ist das manchmal unter diesen Theologen und dann streiten sie sich. Aber das machen diese beiden hier nicht. Das ist eher eine Ausnahme und sehr angenehm und schön. Beide begegnen einander wohlwollend mit Respekt für den anderen. Worum geht es nun in diesem Gespräch? Es geht um die Frage, welches der 613 Gebote ist denn das höchste? Und das ist damals eine Frage gewesen. Vielleicht ist das auch heute eine Frage für den einen oder anderen, was ist eigentlich das Wichtigste? Meine Frau und ich, wir haben über 10 Jahre bei Team F mitgearbeitet und da, wenn man da mitarbeitet, dann ist das Wichtigste die Familie, die Ehe, die Kinder und so weiter. Und ich bin dann teilweise manchmal von Seminaren wieder zurückgekommen und habe mir gedacht, boah, ist das anstrengend mit diesen Christen. Ja, jetzt bist du gerade bei Team F gewesen, das ist das Wichtigste, Frank. Und eine Woche später, ja, dann ist man vielleicht auf seiner Israel-Woche, nix Frank mit Ehe, das ist schon gut, aber da gibt es noch was Wichtigeres. Versteht ihr das? Und deshalb ist das eine Frage auch für uns, aber damals ganz besonders, was eigentlich das wichtigste Gebot? 613 ist eine ganze Menge und das ist auch gar nicht so einfach, die einzuhalten. Und deshalb ist die Frage natürlich hier, reicht nicht eins oder zwei oder drei, die ich dann einhalte und das reicht. Welches Gebot ist das größte von allen? Und auch wir als Christen stehen in der Gefahr, bei den verschiedenen theologischen Themen, ich weiß ja nicht, wo wo sie sich gerade mit auseinandersetzen, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Zum Beispiel, wenn man, wie wir schon gehört haben, in die Nachrichten schaut, dann ist das manchmal das dominierende Thema. Wenn ich aber jetzt auf Partnersuche wäre, dann wäre das jetzt mein dominierendes Thema. Ja, wenn mir der Arzt, der Allgemeinmediziner gesagt hat, ich muss meine Ernährung umstellen, dann wäre das jetzt mein dominierendes Thema. Und so hat jeder von uns, auch der Sonntag kommt, die Birne teilweise voll, ja, mit seinen Themen aus dem Alltag. Und dann haben wir ja genau so wie die Juden genau diese Alltagsthemen, Beruf, Partnerwahl, Ehe, Ernährung, Gesundheit und so weiter. Und bei diesen 613 Geboten der Juden, da gab es tatsächlich Speisegesetze, die haben wir so nicht. Da gab es Ehegesetze, Arbeitsgesetze und so weiter und so fort. Also einen ganzen Katalog. Welches ist nun das größte, das wichtigste Gebot von allen? Man könnte auch fragen, nach welchem Gebot muss ich mich dann wirklich unbedingt richten? Welches Gebot muss die Nummer eins sein in meinem Leben? So, und ihr spürt schon diese Hinleitung der ein oder andere, ne, da gehen schon die Glocken an, was jetzt wohl kommt. Das wisst ihr ja schon. Und ich lese aus Markus Kapitel 12, die Verse 28 bis 34. Hier ist dieses Gespräch beschrieben. Und einer der Schriftgelehrten, ja, ich gebe ganz zu Anfang ein paar Informationen, sonst ist der Text schwer zu verstehen. Das war ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten. Das war Jesus und die Sadduzäer, die da miteinander stritten, trat hinzu. Und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, nämlich Jesus hatte den Sadduzäern gut geantwortet. Denn ein Knecht des Herrn, heißt es ja auch in der Bibel, soll nicht streiten, er soll milde sein und so weiter. Hat Jesus hier gemacht. Fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen, also das Wichtigste, das Höchste. Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Es ist interessant, dass Jesus auch noch jetzt das zweite Gebot nennt. Danach wurde er gar nicht gefragt. Da kommen wir noch zu. Das zweite ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Rechtlehrer, also Rechtrabbi oder Rechtschriftgelehrter Jesus. Du hast nach der Wahrheit geredet, denn er, Gott, ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft. Und den Nächsten zu lieben wie sich selbst ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Also, das ist sehr interessant. Wenn man sich diesen Tisch hier vorne anguckt, mit der Menora, mit dem jüdischen Wappen und auch mit dem Kreuz dahinter, dann ist diese Textstelle eine ganz besondere, die Judentum und Christentum zusammenfasst. Nämlich, was ist eigentlich das Wichtigste? Welches Gebot ist das erste von allen? Eine ehrliche Frage. Das ist hier keine Fangfrage des Pharisäers. Man hat ja oft versucht, Jesus irgendwelche Fangfragen zu stellen. Nein, das war tatsächlich, an der Reaktion sieht man das, eine ehrliche Frage. Und das ist auch schon eine Demut, wenn man als Gelehrter zu einem anderen geht und sagt, du, ich habe meine Frage. Und Jesus beginnt seine Antwort mit den Worten, höre Israel. Für uns sagt das nicht viel, aber für den Juden, für diesen Pharisäer, also wenn ich das gewesen wäre, ich wäre in Mark und Bein, hätte mich das getroffen. Höre Israel. Warum? Weil Jesus beginnt mit dem Glaubensbekenntnis der Juden, mit dem Schma. Schma heißt, höre Israel. Aus 5. Mose 6, 4 bis 9. Auch das ist interessant, er beantwortet die Frage nicht sofort, sondern es gibt erstmal eine Einleitung und die heißt, höre. Und das ist heute gar nicht so einfach mit dem Hören. Hören und das dann umsetzen, dass das ankommt. Dass man vielleicht sogar noch in einer Stunde weiß, was man da gehört hat. Eine riesige Herausforderung in der heutigen Zeit. In dem Bereich, wo ich vorher gearbeitet habe, da gab es so Reparaturanleitungen und die waren alle in Textform. Und wenn man versucht hat, dem Mechaniker das beizubringen, das Hören und Umsetzen jetzt, das war fast unmöglich. Habe ich ein YouTube-Video angeklickt und da haben sie gesehen, wie das geht. Also wenig hören, mehr Bild, dann hat das funktioniert oft. Und Jesus sagt hier, höre. Nicht sehe, nicht schmecke, wie freundlich der Herr ist, höre. 5. Mose 6, 4 bis 9. Und wenn man in diesem Text so mal reinschaut, ich will ihn jetzt nicht vorlesen, da steht zum Beispiel drin, in Vers 7, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, diese Worte. Und dann geht es weiter, auch in Vers 7, und du, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst, ja, sollst du dieses Glaubensbekenntnis sprechen. Das ist so, als wenn man uns sagen würde, wenn Jesus dieses Gebot uns gegeben hätte als Christen, morgens, wenn du aufstehst, das Erste, was du machst, Vater unser. Abends, wenn du ins Bett gehst, das Erste, was du machst, Vater unser. Wenn deine Kinder das Sprechen lernen, das Erste, was du sie lehrst, ist das Vater unser. So ist es nämlich gewesen, dieses Gebet ist das Erste, was man einem jüdischen Kind beibringt. Wenn es das Sprechen lernt. Dieses Gebet ist das letzte Gebet auf dem Sterbebett eines Juden. Und dieses Schma Israel wird auch im Angesicht des Todes gebetet. Dieses Gebet hat man allein in Auschwitz über 1 Million Mal vor Hinrichtungen gehört. Und zwar nackt. Für einen Juden und auch für mich wäre das eine absolute Demütigung. Du stehst in einer Kammer, du musst dir deine Klamotten ausziehen, du bist vielleicht Rabbi, ja, irgendein Gelehrter, undenkbar. Und dann hast du noch eine Frau da, undenkbar, ja, dass ich mit meinen Augen jetzt eine nackte Frau anschaue, ausziehen. Runter mit den Klamotten. So, und dann stehen sie da alle nackt. Und jetzt haben sie gemeinsam das Schma Israel gebetet. Und dann kam der Tod. Entweder Gas oder an einer Wand gestanden und erschossen worden. Warum eigentlich? Höre Israel, was für ein Anfang Jesus hier macht. Stell dir mal vor, du bist dieser Schriftgelehrte und Jesus beginnt mit deinem Glaubensbekenntnis. Hier hat er den Boden, den Herzensboden dieses Pharisäers bereitet, sein Herz geöffnet. Und das Interessante, dieses Hören im Hebräischen, das ist nicht nur das akustische Hören, sondern es bedeutet aufmerksam sein. Handys weglegen. Alle Gedanken von heute Morgen, was uns auf der Fahrt belastet hat, die Kinder, wo mein Kopf noch voll ist, der Mann, der irgendwie doof war und mit dem ich gleich nochmal reden muss, ja, nach dem Gottesdienst. Höre heißt hier, sich zu fokussieren auf Gott. Und wenn Gott sein Volk auffordert zu hören, bedeutet das Hören und Gehorchen oder und tun und umsetzen. Wenn man ausdrücken möchte, ich werde hören und tun, was du sagst, dann benutzt man im Hebräischen dieses Wort Schma. Wow. Die Frage nach dem höchsten Gebot leitet Jesus mit diesem Schma, mit diesem Höre Israel ein. Also mit dem Hören und dem Tun. Überleg mal, du stellst eine Frage, ja, oder ich stelle eine theologische Frage an irgendeinen Professor und der sagt mir erstmal, Frank, weißt du was? Eigentlich, was hier so ein bisschen vielleicht durchschimmert ist, wirst du hören, was ich dir jetzt sage? Und wirst du danach auch tun, was ich dir jetzt sage? Sonst ist es verschwendete Zeit. Das weiß ich nicht, ob das Jesus so gedacht hat, aber für mich schwingt das da so mit. Hören und tun. Und danach folgt ein klares Bekenntnis. Und das ist in der damaligen Zeit auch wichtig gewesen, für uns heute nicht mehr so unbedingt. Ja, nämlich es gab viele Irrlehren, dass es nicht nur einen Gott gibt, sondern der Polytheismus war sehr weit verbreitet mit Götzendienst und so weiter. Aber gut, das Thema haben wir heute auch noch. Und dann sagt Jesus noch was, ein klares Bekenntnis, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Ein Herr. Oder Luther übersetzt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Für einen Muslim ganz schwierig an dieser Stelle mit dem Christentum. Ihr habt doch da den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Ja, das ist doch Polytheismus. Drei Götter. Nein, einer. Jesus bestätigt, dass Gott einer ist. Er besteht tatsächlich aus Vater, Sohn und Heiligem Geist in einem Wesen. Er ist drei Personen in einem. In der Kirchengeschichte hat man sich hier viele, viele Jahre an die Haare gekriegt, auch mit diesem Thema. Man könnte also sagen, er ist fest, flüssig, gasförmig und doch Wasser. Und interessant ist, wenn Gott ewig ist, und wenn Gott liebt und ewig ist, wen hat er denn geliebt, wo noch gar nichts da war? Ja, in sich selbst hat er geliebt. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist sehr interessant. Liebe ohne ein Gegenüber gibt's nicht. Jesus sagt auch dir und mir heute Morgen, es gibt nur einen Gott. Vielleicht ist das für jemand wichtig gerade. Es gibt nur einen Gott. Und höre auf das, was er dir zu sagen hat. Höre das Schma Israel und begegne ihm mit Respekt, indem du tust, was er sagt. Jetzt erst beantwortet Jesus die Frage des Pharisäers. Das war die Einleitung. Das höchste Gebot heißt, lieben sollst du deinen Gott. Das ist das Höchste. Vor Speisegesetze, vor Ehegesetze, vor Arbeitsrecht und was es alles noch so gibt. Und lieben, dieses Lieben wird jetzt erklärt, was das heißt. Nämlich, das steht von ganzem Herzen. Ganz. So. Mit dem Zentrum deiner und meiner inneren Persönlichkeit. Ganz. Das heißt, mit dem Willen und allen Motiven deines und meines Lebens. Herr, hier bin ich, sende mich. Also, das ist schon was. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit allen Empfindungen und Gefühlen deines Wesens. Mit deinem Vermögen zu denken, zu überlegen, zu planen, mit dem Verstand. Gott lieben mit all deiner Kraft, mit all deinen Aktivitäten, mit allem, was du tust. Das heißt das. Und obwohl Jesus nur nach dem höchsten Gebot gefragt wurde, nennt er auch das zweitwichtigste Gebot. Und letztendlich nennt er dieses zweite Gebot deshalb, um das erste zu erklären. Um nochmal zu erklären, was Liebe, Liebe Gott heißt. Weil wir sind ja teilweise da, wir denken dann, wir lieben Gott. Und manchmal brauchen wir einen Spiegel, also mir geht das auf jeden Fall so, wo ich dann merke, vielleicht doch nicht so, wie ich dachte. Warum fügt Jesus dieses zweite Gebot an? Weil für Jesus die Nächstenliebe eng verbunden ist mit der Gottesliebe. Die Nächstenliebe zum Nächsten fließt aus der Gottesliebe. Also diese Agape-Liebe. Hiermit ist nicht Eros gemeint, ja, Erotik, die Liebe zu Mann, zu Frau und so weiter. Hiermit ist auch nicht die freundschaftliche Liebe, Philia, gemeint. Das auch nicht. Die Nächstenliebe fließt aus der Gottesliebe. Und die Liebe zu deinem Nächsten ist also eine Spiegelung deiner Liebe zu Gott. Das heißt, wenn ich mir meine Beziehungen angucke und sage, ich kann den oder die nicht lieben, dann sagt das direkt was aus über meine Beziehung zu Gott. Deshalb sagt das hier Jesus. Also wenn ich muss hier wieder an einen Pastor denken, der mir diese Geschichte mal erzählt hat, jemand, der im Lobpreis, ja, das Jesus House in Düsseldorf, mit erhobenen Armen gepredigt hat, nicht gepredigt, gesungen hat, Gott gelobt hat, und leider ist dieser Pastor demjenigen auf den Fuß getreten, und dann dreht er sich um und sagt, du, und dann kommt ein A-Wort. Gut, das war ein junger Christ, das ist jetzt auch nichts Schlimmes, da geht die Welt nicht von unter. Aber Jesus sagt hier, du, würde dem jetzt vielleicht sagen, da müssen wir nochmal gemeinsam ein bisschen gucken. Wenn du sagst, du liebst Gott, dann hat das tatsächlich auch eine Auswirkung auf deinen Nächsten. Und die Liebe zu deinem Nächsten zeigt letztendlich das Liebesbarometer auch zu Gott. Wer sagt, er liebt Gott, der wird auch seinen Nächsten lieben. Von 613 Geboten sind 2 übrig geblieben. Gott lieben und meinen Nächsten lieben. Wo ich das so gelesen habe und mich damit auseinandergesetzt habe, da habe ich gedacht, mir wären eigentlich so 20, 30 Speisegesetze, so nochmal so 100 Arbeitsgesetze, wäre mir lieber. Ganz ehrlich. So, zum Beispiel, ja, morgens bitte kein Müsli, sondern immer das Brot. Das wäre mir lieber gewesen. Das finde ich irgendwie einfacher zu halten als diese 2 Gesetze. So, von 613 2 übrig geblieben, aber einfach sind diese beiden Gebote einfach. Haben Juden Gott so immer geliebt? Fragezeichen. Lieben Christen ihren Gott so? Fragezeichen. Und jetzt kommt etwas Entlastung. Also wenn der eine oder andere jetzt meint, boah Junge, jetzt machst du wieder einen Druck hier. Ja, aber ich will es auch nicht flach spülen. 1. Johannes 4, 10 bis 11. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, so werden wir heute Morgen angesprochen. Wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Gott ist letztendlich der, der so liebt, wie in dem ersten Gebot. Also mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. 1. Korinther 13. Und er lässt sich nicht verbittern, er liebt weiter. Die Juden haben Ehebruch begangen, ja, bildlich gesprochen. Wir oft auch, Gott liebt weiter. Diese göttliche Liebe, von der Jesus spricht, beginnt deshalb immer bei Gott. Das kann kein Mensch erfüllen. Also ich kann es nicht. Wer diese Liebe für sich erkennt und annimmt, der kann auch zurücklieben. Das ist das große Geheimnis des Christentums, Jesus in sein Leben, die Liebe selbst aufzunehmen. Ja, immer wieder, wenn Bitterkeit oder irgendwas kommt, ja, zu Jesus zu gehen, dem Kardiognostes, dem Herzenskenner, und tanken bei ihm. Dann kann ich Gott danken und lieben und tatsächlich auch den Nächsten. Der Schriftgelehrte in unserer Geschichte antwortet Jesus: Du hast nach der Wahrheit geredet. Das ist schon mal der Hammer, ne? Das ist so eine Predigt oder irgendwas, was er dich vorbereitet, und dann kommt jemand zu dir und sagt: Junge, passt. Das hast du, da ist ein Vogel abgeschossen. Ja? Von den 613 Gesetzen hast du tatsächlich den Kern hier erkannt. Du hast nach der Wahrheit geredet. Und dann sagt Jesus ihm was sehr Bemerkenswertes, in aller Liebe übrigens: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Du bist nah dran. Du hast den Kern von Gott und den Kern der Gebote, worum es geht, den Kern der Tora, Psalmen, Propheten, den Kern hast du erkannt. Und nochmal, diese Geschichte wird uns im Neuen Testament erzählt. Damit wird diese Geschichte auch uns erzählt als Christen. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Der Schriftgelehrte stimmt mit Jesus über das höchste Gebot überein: Er ist nicht fern. Er ist nahe am Reich Gottes, aber noch nicht am Ziel angekommen. Das heißt es hier auch. Und ich bin häufiger in der letzten Zeit mal hier, spreche ich mit dem, jetzt waren wir auf einer Seniorenfreizeit, und dann bin ich mal in dieser Gemeinde oder mal da und hier, und manchmal bin ich mir nicht sicher. Bei Menschen, sind sie nah am Reich Gottes oder sind sie drin? Eine Frage, die ich nicht beantworten muss, die muss jeder für sich selber beantworten. Bin ich nah dran oder bin ich drin? Bist du vielleicht auch so jemand, der nicht fern ist vom Reich Gottes? Die Ethik Jesu, das, was er sagt, auch seine Gemeinde, diese doch vielen netten Menschen. Wie kommt man nun in das Reich Gottes hinein? Das sagt jetzt Jesus hier gar nicht. Beziehungsweise ist es uns nicht überliefert. Indem man Jesus Christus, den Sohn Gottes, in seinem Leben aufnimmt. Aber vielleicht wäre das für diesen Pharisäer jetzt zu viel gewesen. Und sein Herz wäre wieder zugegangen. Das heißt also, Jesus spricht auch mit dir und mit mir in Etappen. Er könnte noch weitermachen, aber nee, zu. Für das nächste Mal. Nimm das jetzt vielleicht erstmal mit. Christus, den Sohn Gottes, aufnehmen, die Liebe selbst. Man kehrt zu ihm um, zu dem, der dich liebt und dir alle deine Schuld vergibt. Auch das ist schon mal ein Geschenk, wenn man überhaupt seine Schuld sieht. Wenn man sieht, was man denkt, was da so ist. Wenn man sieht, wie Jesus liebt und Gott liebt und wie man selber liebt, dann ist da bei mir auf jeden Fall ein großer Unterschied vorhanden. Christus, der das Doppelgebot der Liebe gehalten hat, der schafft das auch übrigens in dir. Ich lese jetzt ein Hingabegebet an Jesus Christus vor. Und wenn Gott dich vielleicht angesprochen hat, vielleicht bist du so jemand, du bist nicht fern vom Reich Gottes, vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst: Doch, ich sage heute mein Ja. Da kann man sich diesen Tag aufschreiben Und dieses Hingabegebet, das habe ich auch noch ausgedruckt, das liegt dann draußen auch nochmal aus. Ja, kann man sich das denn auch nochmal abholen? Dieses Bild im Hintergrund ist auf der Seniorenfreizeit, wo wir noch drüber sprechen werden, in Oberstdorf entstanden, vom Nebelhorn aus. Und das ist ein sehr schönes Bild, ich finde auch ein Stück weit für das Christentum. Wir sehen diesen Berg, aber wir sehen nicht alles. Ein Teil ist uns noch verborgen. Vielleicht wäre das Bild sogar richtiger, ein Eisberg. Wir sehen die Spitze des Eisberges, ja, aber vielleicht ist da noch mehr verborgen, als wir denken. Das Übergabegebet an Jesus Christus. Herr Jesus Christus, im Glauben komme ich jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist und lebst. Bisher habe ich mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte, vergib mir alle meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Ich will dir gehören. Komm du in mein Leben und schenke mir den Heiligen Geist. Mach mich zu einem Kind Gottes. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Führe und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, mein Herr und mein Gott. Amen. Was für eine herrliche Hingabe an Christus, an den einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So, wir haben jetzt gleich eine Lobpreiszeit. Und vielleicht ist noch jemand, der sagt, das war mir jetzt zu schnell. Ich würde gerne hier nochmal mit jemandem sprechen. Wir haben also draußen zwei Personen. Vielleicht können die beiden Personen mal einmal aufstehen. Das ist die Edeltraut und die Marit. Die gehen jetzt vorne ins Foyer, würden da stehen. Ja, und wenn ihr da ein Gebet habt oder ihr möchtet Gott euer Leben übergeben, vielleicht das erste Mal, vielleicht merkst du aber auch irgendwie, ja, ist das für mich nochmal dran, als Christ. Ja, das so nochmal Gott zu sagen, ich folge dir. Dieses Gebet kann man sich dann mitnehmen. Wie gesagt, während der Lobpreiszeit ist die Möglichkeit, das zu tun. Amen.